Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie hier bei Radio Horeb mit dem dritten Teil unserer Reihe zum Thema gelebte Jüngerschaft. Die Reihe wird gestaltet von Schwester Maria Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin, gehört zum Orden der Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Schwester Petra arbeitet als Krankenhausseelsorgerin und begleitet vielfach auch Einkehrtage. Bei uns bei Radio Horeb gestaltet sie regelmäßig Betrachtungsreihen in der Sendereihe Spiritualität. Auch heute ist sie wieder mit uns in Augsburg verbunden. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Fröhlich, und ein herzliches Willkommen jedem Zuhörer in unserer Sendung.
Schwester Petra, wir haben in dieser Reihe bisher gehört, also es geht grundsätzlich darum, Jüngerschaft ist nicht nur etwas für Berufschristen, in Anführungsstrichen, wir sind alle berufen, jünger zu sein, einfach schon durch unsere Taufe. Das war Thema vor allem des ersten Teils, dann im zweiten Teil haben wir festgestellt, man kann nur jemandem folgen, den man kennt. Also es ging um die Frage, wie kennen wir Jesus wirklich, können wir ihn kennen? Und das vertiefen wir heute, wenn wir jetzt der Frage nachgehen mit Ihnen, wer ist Jesus? Was hat er für uns getan, jetzt in dieser Fastenzeit, ganz besonders schon mit Blick auf sein Leiden und Sterben für uns am Kreuz? Und ich denke, Schwester Petra, das ist ein Blick, der gerade in diesen Wochen vielen Menschen Kraft gibt, wenn wir sehen, wie ganze Regionen gar nicht weit weg von uns tagtäglich mit Leid und Tod zu kämpfen haben, in einem Ausmaß, das wir uns noch vor einem Monat gar nicht vorgestellt haben. Wie ist denn, Sie sind ja Krankenhausseelsorgerin, wie ist da eigentlich für Sie die Atmosphäre im Krankenhaus? Hat man da Angst?
Ich kann es Ihnen ehrlich momentan gar nicht sagen, weil ich schon die zweite Woche in Quarantäne bin und muss bis morgen noch zu Hause ausharren und kann erst wieder am Donnerstag zu den Patienten gehen. Ich nehme das Ganze aus der Ferne wahr und über die Medien, was da ist im Krankenhaus, weiß ich nur durch Telefonate, dass täglich andere Entscheidungen getroffen werden, um die Patienten auch zu schützen, die da sind, dass aber auch die Krankenseelsorge eingeschränkt ist, dass wir nicht mehr von Tür zu Tür, von Zimmer zu Zimmer gehen können, um nicht auch Patienten in Gefahr zu bringen. Also es stellt sich auch für die Krankenseelsorge für uns eine Herausforderung dar, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen unsere Patienten oder die Menschen in Not, auch die Angehörigen begleiten können, die ja auch nicht ins Krankenhaus mehr dürfen, um ihre Angehörigen zu besuchen. Also wir sind konfrontiert mit Leid, mit Not und haben sicher die unterschiedlichsten Sehnsüchte in unserem Herzen.
Ja, eigentlich ein furchtbarer Widerspruch. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, Seelsorge wird so sehr gebraucht wie kaum je, ja, oder wie, also jetzt in diesen Zeiten eben ganz besonders. Und gerade da ist man dann wieder gehalten, sich einzuschränken, um die Menschen nicht noch zusätzlich in Gefahr zu bringen, die ja aber gerade eben den Beistand so dringend brauchen würden. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine wirkliche innere Zerreißprobe ist.
Es ist eine innere Zerreißprobe und auf der anderen Seite fordert es von uns wirklich Kreativität heraus, wie wir damit umgehen, ob wir nicht auch, das sind meine Gedanken, momentan in eine Art Telefonseelsorge auch im Krankenhaus gehen, dass wir einfach unsere Telefonnummern veröffentlichen und bestimmte Zeiten, wo die Menschen, auch die Mitarbeiter, die Patienten uns telefonisch erreichen können, wo wir sie im Telefon begleiten und auch mit ihnen beten können.
Ja, kann auch daran erinnern, dass in Italien auch schon so manche Seelsorger selbst an dem Coronavirus gestorben sind, sowie auch Ärzte. Da sind wir schon bei der gelebten Jüngerschaft, bei der Nachfolge. Ich denke, dass gerade solche Zeiten auf der einen Seite viele Ängste schüren und so, aber dann auch wieder eine Größe im Menschen auch herauslocken, die man vielleicht gar nicht so feststellen würde, wenn alles so einfach und locker läuft.
Es sind ja auch ganz viele Krankenschwestern betroffen, auch Ordensschwestern, die sich vor allem der Krankenpflege verschrieben haben. Es wird ja auch immer wieder berichtet, dass Ordensschwestern in Italien, die Krankenhäuser haben, die den Menschen dienen, auch infiziert sind und den Menschen in dieser Situation beistehen. Und ganze Konvente sind inzwischen isoliert und in Quarantäne, weil sich auch Mitschwestern einfach da angesteckt haben. Also eine große Herausforderung auch für die Ordensschwestern und alle Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, die in den Krankenhäusern, aber auch in den Alten- und Pflegeheimen tätig sind. Die dürfen wir auch nicht vergessen.
Also wirklich gelebte Jüngerschaft heute, eben auch mit Einsatz des eigenen, der eigenen Gesundheit, vielleicht auch sogar des eigenen Lebens, wie nah sowas ganz schnell rücken kann. Insofern ist es jetzt schön, Schwester Petra, wenn wir jetzt zusammen eben auf den schauen, der uns da wirklich ganz Vorbild ist, nämlich Jesus Christus selbst. Und schauen wir jetzt einfach im dritten Teil, Schritte gelebter Jüngerschaft, wie Jesus selbst uns inspiriert, auch wirklich ja alles zu geben, uns ganz, also ganz hineinzugeben eben in diese Nachfolge.
Ja, ich möchte Sie einladen, dass wir einfach auch mit einem Gebet beginnen an diesem dritten Teil unserer Betrachtung, was bedeutet Jüngerschaft, Christsein heute ganz konkret für jeden Getauften. So wollen wir uns ganz bewusst unter das Zeichen der Christen unserer Erlösung stellen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind seit Beginn dieses Jahres mit dir auf dem Weg, um dich kennenzulernen, um immer mehr in die Jüngerschaft hineinzuwachsen, was es bedeutet, heute ein Jünger, eine Jüngerin, ein Christ zu sein. Du hast uns in der Taufe dieses Geschenk gemacht, dass wir geliebte Töchter, geliebte Söhne des himmlischen Vaters sind und zu dir gehören. Du hast uns gezeigt, wer Gott ist und wie Gott ist. Er ist der liebende, der barmherzige Vater, der von Anfang an immer wieder auf uns zukommt, uns Menschen sucht und seine Liebe schenken will, in einen Bund mit uns eintreten will, den er uns anbietet. Heute, Jesus, wollen wir auf dich schauen, wer du bist und was du für uns getan hast, was du für uns auch den Weg gegangen bist, in Leid und Tod hinein bis zur Erlösung. So segne uns in der Kraft des Heiligen Geistes für diese Stunde, dass sich unser Herz, unsere Sinne, unser Geist öffnet für deine Wahrheit, vor allem für dein Wort, das du uns zusprechen willst, um immer mehr ein guter Jünger, ein treuer Jünger von dir zu werden. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht es Ihnen gerade jetzt in dieser Stunde, am heutigen Tag, inmitten der Corona-Krise auch in Deutschland? Sind Sie alleine zu Hause oder sind Sie im Kreis Ihrer Familie, in Ihrer Wohnung? Sind Sie gesund oder sind Sie schon erkrankt oder müssen aus Sicherheitsgründen auch in Quarantäne sein, um andere nicht zu gefährden? Was ist in Ihrer momentanen Situation gerade die größte Sehnsucht in Ihrem Herzen? Wonach sehnen Sie sich jetzt, am heutigen Tag, an diesem Nachmittag? Draußen scheint bei uns in Augsburg die Sonne, der blaue Himmel ist zu sehen, doch es geht ein kalter Wind. Die Straßen in Augsburg sind fast menschenleer. Nur wenige sind unterwegs und doch müssen viele für uns, für die anderen arbeiten, im öffentlichen Dienst, in den Supermärkten, in den Kranken- und Pflegehäusern. Liebe Hörerinnen und Hörer, viele Menschen fällt die Decke vielleicht auf den Kopf in dieser Stunde und diesem heutigen Tag und die Sehnsucht, hinauszugehen in Freiheit, vielleicht einen Spaziergang zu machen oder mit anderen unterwegs zu sein, ist da aber nicht möglich. Wir sehnen uns in dieser Tage vielleicht nach Erlösung von dieser Corona-Krise, die ja tödlich sein kann für den einen oder anderen. Was ist aber wirklich als Christ, als Getaufter unsere endgültige Sehnsucht, unsere tiefste Sehnsucht, diese Erlösung, die uns Jesus anbietet von der Sünde, die uns von Gott trennt, die Erlösung vom ewigen Tod. Und so möchte ich uns einladen, mit Jesus heute Nachmittag unterwegs zu sein. Gehen wir mit Jesus und seinen Jüngern in Galiläa gemeinsam einen Weg. Begleiten wir Jesus und die Jünger und schauen, was er tut und hören, was er sagt. Und so möchte ich uns einladen, dass wir einen Blick ins Matthäus-Evangelium nehmen, in das 16. Kapitel ab die Verse 13 folgende, und mit Jesus unterwegs sind und mit den Jüngern, die ihn begleiten. Hören wir, was er ihnen sagt, aber was er in dieser Stunde auch uns sagen will. öffnen Sie Ihr Herz und nehmen Sie einfach Platz in dieser Geschichte, bei diesem Gang, vielleicht bei diesem Spaziergang heute Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein mit Jesus auf dem Weg nach Caesarea Philippi. Da heißt es bei Matthäus, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Spaziergang Jesu mit seinen Jüngern in einer wunderschönen Umgebung, wenn Sie bei einer Pilgerreise vielleicht auch sich auf den Weg gemacht haben nach Caesarea Philippi oder an diese Quellen, wo der Jordan entspringt, an die Banyas-Quellen, wo das verortet wird, eine wunderschöne Umgebung bei Sonnenlicht und Wärme, bei lebendigem Wasser, das in der Nähe fließt durch die Jordanquellen. Da nimmt uns Jesus mit hinein in diesen schönen Spaziergang, fragt die Jünger damals, aber uns heute auch, für wen haltet ihr mich? Und es stellt sich wirklich auch in diesen Tagen dieser Corona-Krise als Christ die Frage, wer ist Jesus für mich? Wer ist er? Ist er nur ein Prophet, ein Menschenfreund oder ist er wirklich für mich der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr der Geschichte, der Herr über diese Corona-Krise und jeder Krankheit ist, der Herr auch über mein Leben sein will? Wer ist Jesus für mich? In dieser Begebenheit, die wir eben gehört haben, da sagt er auch zu Petrus, du bist der Fels und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. In diesen Tagen können wir dank der Medien auch jeden Morgen um 7 Uhr auf die Stimme des Nachfolgers des heiligen Petrus hören, auf Papst Franziskus, wenn er stellvertretend für die vielen die heilige Messe täglich um 7 Uhr feiert und das Wort Jesu uns verkündet, uns Trost spenden will durch das Wort des Evangeliums. Wir können auf den Nachfolger des Petrus hören. Wir können auf die Worte Jesu hören in diesen Tagen und er fragt sie und mich, wer bin ich für dich? Ich möchte uns einladen, wirklich um diesen Geist, den Heiligen Geist zu bitten in diesen Tagen, dass er uns hilft, Glauben, Jesus zu vertrauen, dass er wirklich der lebendige Gott ist, der lebendige Sohn des himmlischen Vaters. Dass wir dieses Geschenk des Glaubens in diesen Tagen vom Heiligen Geist bekommen, um Jesus immer mehr zu vertrauen. Denn dieser Spaziergang mit Jesus nach Caesarea Philippi oder auch der Spaziergang mit Jesus in diesen Tagen, er kann tödlich sein. Jesus kündet sein Leiden und Sterben in Jerusalem an bei diesem Spaziergang. Und auch wir sind herausgefordert, ihm zu vertrauen, dass auch uns dieser Virus treffen kann und auch wir sterben können. Aber es wird nicht das Ende sein, sondern wir werden mit ihm auferstehen, wenn wir ihm unsere Hand reichen. Ich möchte uns einladen, dass wir bei dem ersten Lied, das wir jetzt hören, Jesus bitten, dass er uns entzündet mit seinem Licht, mit seinem Geist, dass wir seine Jünger werden, seine Zeugen, dass wir auch den Menschen in unserer Umgebung an diesen Tagen bezeugen können, ja, ich glaube an Jesus, den lebendigen Sohn Gottes. Ich folge ihm nach als Christ, ich gehöre zu ihm, ich vertraue auch dem himmlischen Vater, dass er uns in dieser Zeit, in diesen Tagen der Corona-Krise nicht alleine lässt, dass er uns erlöst, dass er mit uns geht, dass er mit uns leidet. In diesem Lied öffnen wir uns für die Gegenwart des Herrn und lassen wir uns zurüsten, Zeugen seiner Liebe in diesen Tagen zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, was hat Jesus für uns getan? Was hat er für die Menschen seiner Zeit getan? Wenn wir in diesen Tagen eingeladen sind, zu Hause die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen, die Bibel zu lesen oder auch die liturgischen Texte dieser Fastenzeit, die uns die Kirche jeden Tag schenkt, zu betrachten, außerhalb des Gottesdienstes, der vielen von uns verwehrt ist, so finde ich es ein großes Geschenk, in diesen Tagen in den ersten Kapiteln des Johannesevangeliums lesen zu können, lesen und betrachten zu können, was Jesus den Menschen seiner Zeit getan hat und was er uns tun will. Wenn Sie gestern aufmerksam hingehört haben oder auch einen Gottesdienst über die Medien, über Radio Horeb oder über andere Livestreams mitgefeiert haben, da haben wir von einem königlichen Beamten in Kapharnaum gehört. Jesus ist ja mit seinen Jüngern die meiste Zeit im Gebiet von Galiläa, am See von Galiläa unterwegs, und er wohnt auch in Kapharnaum, und es spricht sich rum bei den Menschen, wo er sich gerade aufhält, weil es sich herumspricht, dass Jesus Kranke heilt und Sündern ihre Sünden vergibt. Erinnern wir uns an die letzten Sonntage, wo dieser Frau am Jakobsbrunnen in Samarien begegnet ist, dieser Sünderin, die schon mit dem fünften und sechsten Mann zusammenlebt, und wo die Menschen erkennen, die Samaritaner, ja, Jesus ist wirklich der Retter der ganzen Welt. Wo wir am letzten Sonntag gehört haben, dass er diesen Blindgeborenen heilt, ihm das Augenlicht zurückschenkt und er ihm nachfolgt und dieser ausgestoßen wird von den Pharisäern aus der Synagoge. Gestern und heute in den Evangelien hören wir im vierten und fünften Kapitel bei Johannes eben von dieser Sehnsucht dieses königlichen Beamten, der Jesus aufsucht, weil sein Kind im Sterben liegt. Sein Sohn liegt im Sterben und er macht sich auf den Weg zu Jesus, um ihm zu bitten, dass er sein Kind heilt. In diesen Tagen hören wir vielleicht auch von Bekannten, die Kranke in ihren Familien haben, wo manche vielleicht so schwer krank wären, dass sie auch im Sterben liegen. Das Evangelium möchte uns einladen, das Wort Gottes, dass wir uns auch aufmachen, im persönlichen Gebet und zu Jesus gehen, ihm diese Not sagen und ihn bitten, komm doch zu diesen Kranken, komm doch zu diesen Sterben, denn dir ist alles möglich, Jesus, auch in unseren Tagen. Zeige uns deine Zeichen und Wunder und mach den ein oder anderen wieder gesund. Wir wollen dir glauben, wir wollen dir vertrauen, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist, dass du die Macht hast über Krankheit und Tod. Auch heute im fünften Kapitel bei Johannes hören wir von dieser Heilung dieses Mannes in Jerusalem. Also Jesus heilt sowohl in der Stadt Jerusalem als auch unterwegs im Gebiet von Galiläa die Menschen. Heute kommt dieser Kranke nicht auf Jesus zu, sondern Jesus nimmt wahr, dass es da am Schaftor, am Teich Schiloach, viele Kranke gibt, viele Blinde, Lahme, Verkrüppelte, die dort liegen in diesen Säulenhallen, unzählige Menschen, und die sich versuchen, bei dem aufwallenden Wasser, das dort vorhanden ist, dieser Quelle, in Berührung zu kommen, um gesund zu werden. Und da sieht er diesen Mann, der schon Jahre krank ist und immer noch nicht gesund, der da herumliegt, über 38 Jahre. Und Jesus geht auf diesen Menschen zu. Dieser Kranke kennt Jesus nicht, sondern Jesus kommt zu ihm und fragt ihn, willst du gesund werden? Und dieser Kranke, er gibt ihm erst nicht die richtige Antwort, er jammert nur, dass er niemand hat, der ihn in dieses Wasser tragen kann. Und Jesus, er macht ihn gesund, einfach spontan durch sein Wort, wenn er sagt, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und sofort wurde dieser Mann gesund und er konnte seine Bahre nehmen und gehen. Jesus kann spontan heilen. Er heilt auch Menschen, die ihn nicht suchen, weil er mit den Kranken leidet. Er offenbart sich als einer, der die Menschen liebt und das Heil der Einzelnen will. Aber was erlebt Jesus in diesen Begegnungen, dass die Juden, die religiösen Autoritäten, ihn töten wollen, weil er das Gesetz bricht, weil er am Sabbat heilt. Jesus kommt mit den religiösen Autoritäten seines Volkes in Konflikt. Da heißt es am Ende des heutigen Evangeliums bei Johannes 5,15, der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Jesus aber entgegnete ihnen, mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, wirklich daheim die Heilige Schrift heute oder in den nächsten Tagen täglich aufzuschlagen und die Zeit zu nutzen, um das Wort Jesu zu lesen, zu betrachten, zu hören, was er uns auch für diese Tage mitgeben will. Er ist Gottes Sohn, Gott ist sein Vater, er stellt sich ihm gleich. Und diese Gleichstellung bringt ihm damals einfach auch das Todesurteil. Ich möchte gerne mit Ihnen einen Schritt weitergehen und in Kapharnaum bleiben. Jesus, er lehrt diese Menschen lange. Er verkündet ihnen, wer Gott ist. Er verkündet ihnen neu die Gebote, die sie vergessen haben. Die 10 Gebote erinnert sie daran, dass Gott ein liebender, barmherziger Vater ist, der jeden Moment auf uns wartet, dass wir zu ihm umkehren, zu ihm kommen, um mit ihm zu leben, um mit ihm Zeit zu verbringen, auf ihn hören, auf sein Wort und nach seinen Geboten leben. Diese Gebote wollen uns ja helfen, dass unser Leben gelingt, dass unsere Beziehung miteinander, aber auch zu Gott gelingt. Er lehrt sie lange an diesem See von Galiläa, sodass die Menschen Hunger bekommen und er aber das wenige Brot, das er hat, den Jüngern austeilen lässt und es zu diesem Wunder der Brotvermehrung kommt. Und diese Menschen, die von diesem Brot Jesu essen, sie spüren eine Sehnsucht, sie suchen immer wieder Jesus auf und wollen ihm begegnen. In diesen Tagen wollen wir auch Jesus begegnen, aber die es gewohnt sind, jeden Tag die Eucharistie in einer Gemeinschaft zu feiern, es ist vielen unmöglich geworden. Es gibt keine öffentlichen Gottesdienste mehr, keine öffentlichen Eucharistiefeiern. Nur in kleinen Hausgemeinschaften ist es in dem einen oder anderen Ort noch möglich, in den klösterlichen Gemeinschaften. Aber selbst hier im Bistum Augsburg ist es auch den Klöstern momentan nicht erlaubt, miteinander Eucharistie zu feiern. Aus Schutz, dass wir uns nicht anstecken, wenn wir so eng aufeinander sitzen. Was sagt Jesus, wer er ist? Er ist das lebendige Brot, der dem Menschen ewiges Leben schenkt. Und ich möchte uns jetzt an dieser Stelle einfach Jesu Wort selbst zu Gehör bringen, was er den Menschen in der Synagoge von Kapharnaum damals verkündet hat, wo er sich offenbart hat als das Brot vom Himmel, das er uns gibt, das er selbst ist. Hören wir im 6. Kapitel bei Johannes ab den Versen 22 diese Predigt, diese Rede Jesu, wer er wirklich für uns sein will. Da heißt es, am nächsten Tag sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur noch ein Boot dort lag. Und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte uns einladen, dass wir wirklich in diesen Tagen uns aufmachen und Jesus suchen, ihm begegnen, im persönlichen Gebet, der Stille, in der Betrachtung seines Wortes, im Betrachten und Lesen der Heiligen Schrift. Weiter heißt es, als sie am anderen Ufer des Sees Jesus fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagt zu ihnen, murrt nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus verkündet hier uns wie den Menschen damals, dass er herabgekommen ist, um uns das ewige Leben zu schenken, um uns den Weg zum himmlischen Vater zu zeigen, den Weg in den Himmel. Er wird uns auferwecken am letzten Tag zum ewigen Leben und er wird uns in unserem Alltag stärken durch das Brot vom Himmel, das er selbst ist, das wir eigentlich in jeder Eucharistie empfangen. Wir empfangen Jesus selbst in seinem Wort und in seinem Leib der heiligen Eucharistie. Damals wie heute murren Menschen und murren gegen Jesus auf, weil sie nicht glauben, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ich möchte uns wirklich auch fragen, wie oft murren wir gegen Jesus und sein Wort? Wo stellen wir uns auch oft gegen die Weisungen der Kirche und murren gegen das, was der Pfarrer, der Bischof oder auch Papst Franziskus sagt? Bitten wir in diesen Tagen auch Jesus um Verzeihung, wo wir gegen ihn und sein Wort, gegen seine Vertreter der Kirche, die Priester, Bischöfe und den Papst gemurrt haben. Bringen wir ihm unser Murren, unsere Sünde gegen ihn. Jesus sagte zu ihnen, murrt nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schüler Gottes sein heißt Jünger Gottes sein, Jünger werden. Wir sind Schüler, die lernen Tag zu Tag, was es bedeutet, Jesus ähnlich zu werden, Gottes Kinder zu werden. Und alle werden Schüler Gottes sein, sagt Jesus, wie die Propheten es auch schon gesagt haben. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Glaube ist in diesen Tagen herausgefordert. Glauben wir, vertrauen wir Jesus, dass er der Sohn Gottes ist und dass seine Worte ewiges Leben uns schenken. Weiter spricht er in seiner Rede auch heute Nachmittag zu uns. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus lädt uns wirklich ein, Eucharistie mit ihm zu feiern, Gottesdienst, an dieser Teilnahme seiner Hingabe mit uns hineinzubegeben, sein Fleisch, sein Blut essen im Empfang der heiligen Kommunion, der heiligen Eucharistie, des heiligen Blutes. Es ist ein Zeichen für seine Hingabe am Kreuz, dass er bereit ist, sein Leben für uns zu geben, um uns von diesem ewigen Tod, von dieser Sünde, die uns von dem Vater trennt, zu erlösen, der unsere Schuld auf sich zu nehmen. Die Juden haben es damals nicht verstehen können, auch viele seiner Jünger nicht. Auch wir tun uns in diesen Tagen schwer. Aber vielleicht hilft uns wirklich auch, in diesen Tagen bewusst zu werden, was das große Geschenk der Eucharistie ist, das Jesus uns hier hinterlassen hat, in dieser Feier des heiligen Triduums, das auch vielen von uns nicht möglich sein wird auf der ganzen Welt. Durch diese Corona-Krise, durch das Verbot des öffentlichen Gottesdienstes. Hören wir weiter, was Jesus sagt, was er uns heute auch trostvoll zusprechen will. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Liebe Schwestern und Brüder, hier murren sogar die Jünger, die, die Jesus nachfolgen, die er gerufen hat. Es sind ja mehr als die 12, es sind ja Hunderte. Und hier kommt es zur Scheidung der Geister. Nicht alle können sein Wort annehmen und aufnehmen über das Brot vom Himmel, das er selber isst. Und sie trennen sich wieder von Jesus. Ja, sie murren gegen ihn. Und da sagt er, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus erwiderte, habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, einer der 12. Liebe Schwestern und Brüder, viele Jünger und Jüngerinnen haben sich von Jesus bei dieser Rede getrennt von ihm. Sie sind nicht mehr mit ihm umhergewandert. Sie sind ihm nicht mehr gefolgt. Sie haben ihn allein weiterziehen lassen mit den 12. Aber auch die Ängsten fragt er, diese 12, wollt auch ihr weggehen? Ich weiß nicht, wie ihre Beziehung zu Jesus ist, ob sie eher locker oder eher enger und intimer ist. Aber er fragt uns in diesen Tagen der Krise auch, wollt auch ihr weggehen? Und ich möchte uns einladen, die Worte des Simon Petrus zu unseren eigenen zu machen. Herr, zu wem sollen wir denn gehen in diesen Tagen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, ich möchte uns wirklich ermutigen und einladen, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen in Jesus erneuern, sein Wort in uns aufnehmen und mit Jesus mit Petrus bekennen, du bist der Heilige Gottes, du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt niemand anders, mit dem wir gehen können. Wie schaut meine Beziehung zur Eucharistie, zu Jesus in der Form des lebendigen Brotes aus? Ich möchte uns einladen, beim kommenden Lied, ich bin das Brot des Lebens, da noch einmal persönlich nachzudenken. Wie bereite ich mich auf die Feier des Gottesdienstes der Eucharistie vor? Sehne ich mich danach, Jesus zu empfangen, oder gehe ich nur aus Gewohnheit zum Gottesdienst? Ist er für mich wirklich dieses lebendige Brot, das uns der Vater vom Himmel schenkt, Nahrung für meinen Leib, für meine Seele, meinen Geist? Lasse ich mich durch die Kommunion stärken, aber auch durch sein Wort, das er mir in jeder Eucharistiefeier zuspricht und verkündet? Wie schaut meine Beziehung zu Jesus in der Eucharistie in diesen Tagen aus?
Sie Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute setzen wir unsere Reihe Schritte gelebter Jüngerschaft vor. Im dritten Teil mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern. Wir haben gehört, wie eben doch es ein Schmerz für viele von uns ist, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit eben nicht an der Eucharistiefeier teilnehmen können, dass uns das vielleicht aber auch gleichzeitig den Wert, eben den Wert der Eucharistiefeier, dem Schatz nochmal neu bewusst machen kann. Schauen wir eben, ob in dieser Krise, auch in dieser Krise der Sakramente, wenn man es so nennen kann, auch eine Chance für uns steckt. Es geht jetzt weiter mit Schwester Petra.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, diese Krise, in der wir gerade stecken, kann eine Chance sein, Jesus neu zu entdecken und zu entdecken, wer er ist und was er für uns getan hat. Wenn wir die Heilige Schrift betrachten, vielleicht auch wenn Sie aufmerksam beim Fest des Heiligen Josef hingehört haben, da hat der Engel zu Josef im Traum gesagt, Jesus, er wird der Sohn Gottes sein, um das Volk von seinen Sünden zu erlösen. Jesus ist Mensch geworden. Diesen Weg geht der Vater aus Liebe zu uns, dass er in Jesus Mensch wird, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Ja, was ist die Sünde? Biblisch gesprochen ist die Sünde unsere persönliche Entscheidung, uns von Gott abzuwenden, unseren eigenen Weg zu gehen, selber zu wissen, was das Beste für uns ist, nicht auf Gott zu schauen, nicht auf Gott zu hören, ihm keinen Platz in meinem Leben zu geben. Sünde trennt uns von Gott. Von Anfang an der biblischen Erzählungen, der Heilsgeschichte, vom ersten Buch an, können wir sehen, dass Menschen wie Adam und Eva Gott nicht vertrauen, ihm nicht gehorsam sind, dass er wirklich alles für uns tut, um uns seine Liebe zu zeigen und sich von ihm abwenden, lieber der Stimme des Versuchers, des Teufels mehr gehorchen und sich so von Gott abwenden. Was ist die Sünde unserer Tage? Was war denn vor 2 Wochen? Wie haben wir da alle gelebt, als Corona noch nicht in unserem Land sich so breit gemacht hat? Wie haben wir unsere Zeit verbracht? Wie haben uns den Tag gefüllt? Viele von uns haben gesagt, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit zum Beten, ich habe keine Zeit für den Gottesdienst. Plötzlich hat die ganze Welt Zeit, denn die Welt steht still. Viele Ausgangssperren sind in vielen Ländern der Welt vorhanden. Wir sollen zu Hause bleiben, in unseren Häusern, nicht auf die Straße gehen, um uns zu schützen vor diesem Virus, der tödlich sein kann. Plötzlich haben wir Zeit. Und diese Zeit ist eine Chance, liebe Schwestern und Brüder, innezuhalten und uns zu fragen, was ist denn wirklich wichtig in meinem Leben? Was ist denn wirklich wesentlich? Was schenkt meinem Leben Sinn oder wer gibt mir Sinn? Und was gibt meinem Leben Sinn? Wo habe ich mich in meinem Alltag von Gott getrennt? Wo habe ich mir keine Zeit für Gott genommen? Mal unser Leben anzuschauen, was wir in den letzten Wochen und Monaten geführt haben. Denn jetzt haben wir plötzlich Zeit und keine Ausrede mehr. Jetzt ist die Chance, sich für Gott zu öffnen, sich für Gott Zeit zu nehmen, für das Gebet, füreinander, um entweder alleine, was vielleicht der erste Schritt ist, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, ihm einen Platz in meinem Alltag zu geben. Wir haben heute plötzlich so viel Zeit, weil unsere Arbeit und viele Termine weggefallen sind. Nehmen wir diese Zeit als Chance. Nehmen wir uns Zeit zum Beten. Aber viele, sie wissen gar nicht, wie Beten geht. Wenn wir sagen, nehmen wir uns Zeit zum Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift, viele wissen gar nicht mehr, wie das geht. Haben wir wirklich Sehnsucht, Gottesdienst zu feiern und nutzen wir die Medien über Livestreams oder Radio Horeb an verschiedenen Gottesdiensten teilzunehmen? Oder brauchen wir das gar nicht? Nutzen wir die Zeit wirklich, unser Gewissen zu erforschen, die 10 Gebote mal anzuschauen, die uns im Buch Exodus in dieser Wüstenwanderung auch beim Bundesschluss des Volkes Israel ja einfach auch vorgelegt werden, lesen wir in diesen Tagen diese Wüstenwanderung des Volkes Israel, dass ja auch unsere Zeit, unsere Wanderung der Kirche des Volkes Gottes ist. Vielleicht nutzen wir die Chance, wirklich in uns zu gehen und uns für eine persönliche Beichte nach der Krise vorzubereiten. Wir bringen oft keinen Menschen um, gegen die menschlichen 10 Gebote verstoßen wir nicht. Aber was ist denn, liebe Schwestern und Brüder, mit den ersten 3 Geboten, dass Gott wirklich der Herr meines Lebens ist, dass ich wirklich den Sonntag heilige, wie die Israeliten den Sabbat, dass ich seinen Namen heilig halte, dass ich ihm vertraue, dass er wirklich der Ursprung und das Ziel meines Lebens ist. Wie schaut es denn wirklich bei uns mit den ersten 3 Geboten aus? Plötzlich, wir haben Zeit, um uns Zeit für Gott zu nehmen, nehmen wir sie in diesen Tagen auch. Und lassen wir los, lassen wir unseren materiellen Überfluss los, trennen wir uns von vielem, was unsere Häuser, unsere Wohnungen überfüllt und teilen mit anderen, die weniger haben. Nutzen wir diese Chance, fragen uns, wer Jesus, wer Gott ist, was er für mich getan hat. Traditionell sind die meisten von uns getauft worden. Was bedeutet wirklich die Taufe, was bedeutet es mir wirklich, ein Christ zu sein, Jesus ähnlich zu werden? Die Osternacht wird für viele ausfallen. Es ist eigentlich die Feier, wo wir unsere Taufe erneuern. Will ich wirklich zu diesem Jesus gehören? Will ich wirklich sein Jünger, seine Jüngerin sein in unserer Zeit? Dieser Sehnsucht gilt es in diesen Tagen nachzuspüren, in dieser Fastenzeit, wo die Welt zum Stillstand gekommen ist. Gott will, Jesus will in diesen Tagen auf uns zukommen. Er kommt auf uns zu. Nur will ich von ihm was wissen? Jesu Gebot ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt. Das, was wir Sonntag für Sonntag feiern oder jeden Tag in der Eucharistie, liebe Schwestern und Brüder, ist das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, was das große Osterfest bedeutet. Und ich möchte Sie wirklich einladen, Mut zu haben, sich Zeit zu nehmen und einmal das Neue Testament zur Hand zu nehmen und in jedem Evangelium vielleicht die Leidensberichte, die Passion wirklich persönlich nachzulesen. Bei Matthäus im Evangelium finden Sie den Einzug Jesu in Jerusalem, seine letzte heilige Woche, ab dem Kapitel 21 und die Verse der Passion, diese Passionsgeschichte, sein Leiden und Sterben, was er wirklich auch für Sie und für mich getan hat, bei Matthäus 26 folgende. Im Markus-Evangelium ab dem Kapitel 11, bei Lukas der Einzug Jesu in Jerusalem ab Kapitel 19 und im Johannesevangelium finden wir die Passion, die Feier des letzten Abendmahles, die Fußwaschung ab dem Kapitel 11. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, einladen, unsere Zeit, unsere Stunden zu nutzen, um die Heilige Schrift zu lesen, das Wort Gottes selber, was Jesus für mich getan hat, nicht nur für damals, für uns heute. Lassen Sie sich mit hineinnehmen in diese Leidensberichte und schauen Sie, was das Wichtigste ist, was Jesus in diesen Kapiteln uns verkündet. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben, sagt Jesus. Glauben wir, was Jesus uns sagt? Vertrauen wir ihm? Nutzen wir diese Zeit wirklich, um Hauskirche zu sein, wenn wir christliche Familien sind, das Gebet miteinander wieder neu zu entdecken oder auch das Lesen der Schrift. Im Institut für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg gibt es auf den Homepage-Seiten des Bistums viele schriftliche Hilfestellungen zum gemeinsamen Gebet, zum Lesen der Schrift, zur Gestalt deiner geistlichen Zeit während des Tages. Ich möchte Sie darauf hinweisen, unter der Bistumsseite www.bistum-augsburg.de auf den Seiten der Neuevangelisierung nach diesen geistlichen Hilfen auch zu schauen. Ich möchte uns einladen, wirklich uns bewusst zu sein, will ich ein Jünger, eine Jüngerin Jesu sein in diesen Tagen? Will ich mich neu ausrichten? Bitte ich Jesus, komm in mein Herz, erneuere mich, schenke mir Freude, schenke mir deine Liebe, wirklich ein Leben mit dir zu gestalten. Lass mich erkennen, wo ich gegen das Gebot der Liebe, gegen die 10 Gebote Gottes verstoßen habe. Schenke mir an diesen Tagen wirklich eine gute geistliche Gewissenserforschung und Erneuerung. Und schenke mir die Möglichkeit, bald wieder diese Sakramente zu empfangen, dir zu begegnen. Im Sakrament der Beichte, der Versöhnung, in der Feier der gemeinsamen Eucharistie. Und beten wir vereint miteinander in den vielen Gebetszeiten, die uns Radio Horeb anbietet, um ein Ende dieser Epidemie, aber auch um eine geistliche Erneuerung durch diese Tage und Wochen, die uns Gott schenkt. Nützen wir diese Zeit und sehen wir auch das Gute. Gott lässt uns nicht allein, er ist gut, er geht mit uns, er will uns in diesen Tagen begegnen. Liebe Hörer und Hörer, konkrete Schritte der Jüngerschaft, wer ist Jesus für mich, was hat er für mich getan, was will er mir sagen, ergreife ich diese Chance und ergreife ich seine Hand, folge ich ihm, lerne ich ihn neu kennen in dieser Zeit, die ich jetzt habe zur Verfügung und schaue ich mein Leben ehrlich an. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater durch mich. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Soweit diese Betrachtung in diesem dritten Teil der Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen. Ich möchte einfach mit einem Lied diese Sendung auch dann beenden, dass wir uns nicht fürchten müssen. Vertrauen wir Jesus, er geht mit uns durch diese Tage.
Ja, vielen Dank, Schwester Maria Petra Grünert, für diese Betrachtungen zum Thema Schritte gelebter Jüngerschaft, gerade auch mit Bezug auf unsere heutige Zeit hier, diese ganz besondere Fastenzeit, die wir gerade erleben. Vielen Dank, Schwester Petra. Diese Sendung gibt es wie auch die vorherigen zum Nachhören im Internet bei Radio Horeb im Podcast. Gehen Sie einfach im Internet auf horeb.org, horeb.org, die Internetseite von Radio Horeb, und dort im Podcast in der Mediathek in der Rubrik der Sendereihe Spiritualität werden Sie diese Sendung dann auch bald zum Nachhören finden, auch die ersten Teile der Reihe. Vielen Dank nochmal, Schwester Petra. Wir wünschen Ihnen dann von Herzen wirklich Gottes Segen und ja, Gottes Begleitung, auch wenn Sie jetzt wieder nach der Quarantäne in die Krankenhausseelsorge zurückgehen. Ja, und hoffen wir alle miteinander, beten wir gemeinsam für die Menschen, die in den Krankenhäusern oft wirklich zu kämpfen haben, ganz besonders in Italien, aber auch inzwischen teilweise hier in Deutschland, und beten wir, dass diese Karwoche für uns eine Zeit auch des innigen, ja, der innigen Begegnung mit Christus sein kann, trotz allem. Vielen Dank, Schwester Petra, alles Gute, Gottes Segen Ihnen und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünscht Gabi Fröhlich.